guten Tag, guten Abend, gute Nacht, gute Reise. Jetzt fällt mir auch schon nicht mehr ein, was Nico da sonst immer sagt. Ihr seid trotzdem richtig gelandet beim Schauplatz-Podcast. Lasst euch von meiner Stimme nicht abschrecken. Nico und Eugen sind auch dabei. Wir machen jetzt den Juli-Recap.
Moin.
So. Hallo. Freut mich, eure Stimmlein in meinem Ohr ertönen zu hören, wo ich euch schon so lange nicht mehr gesehen habe. Ich vermisse euch.
Ist, glaube ich, erst unsere zweite Folge zu dritt, oder? Berlinana und danach hatten wir noch nicht eine einzige zu dritt.
Dann wird es ja auch wieder mal Zeit.
Auf jeden Fall.
Es ist Recap-Zeit. Der Monat ist rum. Wir haben ja schon groß angekündigt, dass diesen Monat sehr viel Top-10-Material rauskommen wird. Und ja, ist auch, ich glaube, bei uns allen gut kinofilmlastig diesmal.
Ja, ich habe halt schon mal hier so eine Pre-Recap-Folge gemacht, weil es bei mir sehr viel war. Und es sei mal kurz angemerkt, heute, wo wir aufnehmen, oder wo diese Folge rauskommt, ist das Wacken-Festival gestartet im Schlamm. Und dazu wird es auch noch gleich in der Mitte der Folge einen kleinen Beitrag geben, unabhängig jetzt von den Top 10. Also seid darauf gefasst. Wacken!
Genau.
So, nur als kleine Ankündigung schon mal. Für mich war es relativ schwierig, aus den 30 Filmen, die ich diesen Monat gesehen habe, eine Top 10 rauszusuchen. Deswegen ist meine Liste jetzt nicht nochmal gerankt, sondern ich versuche, mich da meinen Kollegen anzupassen. Wenn die einen Filmtitel nennen, der sich bei mir überschneidet, greife ich da auch dann gleich drauf rein. Dann müsst ihr nicht auf die einzelnen Wertungen hier irgendwie groß Acht geben auf meiner Seite.
Alles klar. Nico und ich sind natürlich keine Recap-Anfänger und deswegen haben wir schon hier Rankings, ist doch klar, muss das sein.
Standard.
Soll ich dann einfach mal ganz unverschämt anfangen?
Gerne.
Klar, Ladies first.
Naja, wenn Celine sich reinschleichen will. So, ich wäre gespannt, welchen Film du hierzu anknüpfst, denn auf meinem Platz 10 habe ich tatsächlich Reragu Rendezvous.
Ach du Scheiße.
Ja, ist mein erster Eberhofer-Film. Eine gute Freundin von mir, die Sarah Ehnhofer, haltet im Abspann Ausschau nach dem Namen. Findet man recht weit oben sogar. Hat sich da sogar beim Dreh mitgewirkt. Und da konnte ich mir natürlich nicht die Pressevorführung entgehen lassen, wo ich mit Abstand der Jüngste war. Es sind halt diese bayerischen Dorfkrimis, Provinzkrimis. Aber ich muss sagen, das war überraschend und cringe, sage ich mal, für deutsches Kino. War doch gute Gags mit dabei, es hat nicht alles gezündet, aber ach, kann man schon gucken. Ich weiß nicht, wie es halt ist, wenn man das jetzt zum 9. Mal sieht, weil es soll, glaube ich, der 9. Teil sein, aber
gibt es das mit Untertiteln noch, oder?
Ey, es geht tatsächlich, also ich habe tatsächlich das meiste verstanden. Im Kino geht's, zu Hause ist, glaube ich, da vielleicht auch ein bisschen was anderes, aber ich bin da eigentlich auch echt, verstehe da echt immer wenig bei diesen Fernsehkrimis, aber im Kino ging es, man versteht schon das meiste, ja. Also okay. Fans gehen da eh rein und ich sage auch mal so, als kompletter Laie kann man da schon mal einen Blick drauf werfen, es ist nicht unerträglich.
Okay, Selina.
Ich habe tatsächlich etwas zum Anknüpfen, was auch mit Speisen und dem süddeutschen bzw. österreichischen Raum reinpasst. Sachertorte, die Amazon Prime-Verfilmung. Den habe ich zum zweiten Mal gesehen, den hatte ich letztes Jahr beim Züricher Filmfest das erste Mal gesehen. Ich muss sagen, beim Rewatch hat er jetzt nicht mehr ganz so diesen emotionalen Punkt getroffen, weil der war für mich damals wirklich ein Überraschungs-Rom-Com, also deutsch-österreichische Produktion. Es geht um einen jungen Mann, der nur, das Einzige, was er weiß von dieser Frau, in der er sich in Berlin verliebt hat, ist, dass sie an ihrem Geburtstag jeden Tag im Café Sacher eine Sachertorte isst. Und er weiß ja nicht, wann dieser Geburtstag. Genau, er weiß halt nicht, wann dieser Geburtstag ist, deswegen setzt er sich da jeden Tag rein und wartet auf sie. Und der ist wirklich, also der hat etwas sehr Liebenswertes. Beim zweiten Mal, wie gesagt, sind mir jetzt ein paar mehr Fehler, Regiefehler auch aufgefallen, aber der ist so lieblich, den kann man sich schon ansehen.
Ja, Leinwand, auf der Leinwand. Ja, Eugen, hast du dazu was zu sagen?
Der soll doch so ein bisschen diese Before-Sunrise-Vibes haben, ne?
Er hat diese Vibes, aber spricht es auch gleich in der ersten, ich glaube, in der ersten Viertelstunde schon an. Also er geht auch drauf ein, auf die ganzen Tropes.
Okay, ja, ich hab da Lust drauf.
Okay, ja, bei mir ist auch so ein halber Liebesfilm auf Platz 10, und zwar Baby Teeth von 2019 von Shannon Murphy, wo es um Zusammentreffen geht von einer jungen Dame, die Endstadium Krebs erkrankt ist, und einem jungen Herrn, der zu harten Drogen neigt, zum Konsum solcher. Und der Film, den gibt es bei Arte in der Mediathek, by the way. Der ist sehr, sehr artsy, aber der hat trotzdem 4 Sterne verdient, fast. Ich glaube, ich habe ihm 3,5 gegeben. Wenn er ein bisschen weniger ätherische Lichtspielereien gehabt hätte und ein bisschen weniger Geigengedudel und man hätte halt 15 Minuten rausschneiden können, dann wäre es ein bisschen intensiver gewesen. Aber ansonsten besticht er durch sehr gutes Schauspiel. Eliza Scanlon heißt die Hauptdarstellerin. Ben Mendelsohn kennt man ja auch in der Nebenrolle. Spielen beide sehr, sehr feinfühlig. Und es ist wirklich so, wenn man diesen Film schaut, dass es fast schon physisch schmerzt, den dabei zuzuschauen. Und gerade das Ende holt da nochmal wirklich so ein Maximum an Emotionen und Wehmut raus, wenn man dann nicht nur mit den Tränen kämpfen muss, sondern sich wirklich zusammenreißen muss, dass man nicht lautlos schluchzt. Ja, Baby Teeth. Im deutschen Miller meets Moses.
Okay.
Von den Machern von Return of the First Avenger.
Aber wo hast du den geguckt?
Den habe ich tatsächlich linear um 20.15 Uhr bei Arte gesehen.
Ach.
Und er ist auch in der Mediathek dementsprechend, denke ich mal noch, ja.
Okay.
Es sei denn, ihr hört diese Folge im Jahr 2027, wenn Putin die Welt regiert und Trump wieder an der Spitze ist.
Und die Arte-Mediathek kontrolliert. Das ist das Erste, was sie machen werden. Die Arte,
ja, wenn Bundeskanzler, wenn der Bundeskanzler Merz erstmal die GEZ abgeschafft hat und es keine Mediathek mehr gibt.
Wir purgen die Arte-Mediathek. Vielleicht geht es mit VPN noch in Frankreich. Genau. Aber trotzdem könnt ihr dann bestimmt noch Filme auf Prime Video gucken. Es ärgert mich ein bisschen, nämlich, dass ich Guy Ritchie's The Covenant mir über iTunes US beschaffen habe, um dann zu erfahren.
Ist das dein Platz 9?
Das ist mein Platz 9.
Tolle Überleitung.
Dass der dann nämlich 2 Wochen später beim deutschen Amazon Prime als Guy Ritchie's Der Pakt veröffentlicht werden soll. Naja, also ich habe ihn geguckt, bei Guy Ritchie, ich gucke ja eigentlich immer die ganzen neuen Filme, Operation Fortune fand ich furchtbar, den fand ich jetzt wieder deutlich besser, es ist schon wirklich so ein, Jake Gyllenhaal spielt hier Colonel, glaube ich, im Irakkrieg.
Wo ich mal kurz ansetzen muss, ich finde das Wort Colonel, dass das nicht so geschrieben wird, wie das Colonel die Aussprache sich anhört, das wollte ich schon immer mal sagen. Colonel hört sich immer so ein bisschen an nach so Weizen, Mehl,
ja, auch Mais, Popcorn, das sind auch Kernels, also diesen Mais, da gibt es ja diesen Witz bei, egal.
Und ich muss mich auch gleich zweimal korrigieren, er ist ein Sergeant und es ist nicht der Irakkrieg, sondern der Afghanistankrieg, tut mir leid. Also auf jeden Fall spielt er einen amerikanischen Sergeant und ja, es hat so ein bisschen wirklich was Call of Duty-eskes zunächst, also es beginnt schon eher als Kriegs-Action-Film.
Ja, und kleine Randnotiz, sein Partner, Jake Gyllenhaals Partner in dem Film, der Schauspieler, der hat auch einen Credit bei Letterboxd und bei IMDb als ein Produzent von einem Till Schweiger-Film.
Ja, da ist er lieben, der Däne, genau. Also genau. Ich will vielleicht gar nicht so viel verraten, weil der Film geht tatsächlich verschiedene Stadien durch. Also es ist, beginnt halt so eher als actionlastiger Film. Dann wird es so ein bisschen, geht es in Richtung Überlebens Survival-Thriller und dann wird es noch so gegen Ende recht politisch. Und das hat man
eigentlich. David Fitz geht auch so ein paar Stadien durch bald im Kino.
Ja, stimmt. Aber es hat mir ganz gut gefallen. Also über die 2 Stunden habe ich mich davon dann doch gut unterhalten gefühlt. Jake Gyllenhaal macht das eigentlich auch gar nicht schlecht. Es ist ja immer dieses, ich fand eine Letterboxd-Review sehr passend. Er spielt entweder immer so, what the fuck is he doing? Or at least he tried. Oder er hat gar keinen Bock.
Und er duscht immer dramatisch.
Und ja, das stimmt. Und alle 3 Sachen findet man in diesem Film, in seiner Performance. Ich fand den unterhaltsam, ja, und fand auch, wie gesagt, das politische Fass, was da gegen Ende aufgemacht wird, gar nicht mal so unspannend.
Ich fand den auch kernig und erstaunlich unstylisch und uncool für einen Film von ihm, von also, Ritchie.
Er war schon stylisch, so, ich fand's auch gut zum Beispiel, wie sie versucht haben, authentisch diese Militärbegriffe zu verwenden und das dann halt den Zuschauer erklären mit so ganz schnellen Einblendungen, so fast schon Adam McKay-esque, so, aber halt ohne die Satire.
Ey. Ja, ich meine halt ohne diesen komischen Augenzwinkerer.
Ja, ja, genau, ne, das stimmt, das stimmt. Das lässt er halt viele Drohnenfahrten, deswegen ist das schon so, auch alles schon, es sieht schon schick aus. Und es ist jetzt auch nicht wirklich verstörend, es ist halt schon sehr militär geprägt, das muss man halt mögen. Aber trotzdem, ich fand den in Ordnung. Mein Platz 9.
Selina.
Ja, ich spanne jetzt meine Bogen militär geprägt, war ja letztes Jahr Top Gun. Top Gun hatte ja John Hamm. Mit John Hamm habe ich diesen Monat einen Film gesehen, der jetzt endlich auf Magenta TV gelandet ist. Auf den warte ich auch schon sehr lange. Confess Fletch. Da spielt nämlich John Hamm zusammen mit Kyle MacLachlan und die beiden zählen ja auch zu meinen Lieblingsdarstellern. Deswegen war ich sehr gespannt auf diesen Film. So eine Krimikomödie, wo italienische Polizisten diesen amerikanischen Fletch die ganze Zeit dazu bringen wollen, dass er eine Tat gesteht, die er gar nicht begangen hat. Ist ganz lustig, kann man sich angucken.
Okay.
Alles klar.
Den gibt's noch, Kyle MacLachlan. Ich weiß aber nicht, wie man den ausspricht.
Kyle MacLachlan, ja.
Kyle MacLachlan, oh Gott. Genau. MacLachlan.
Und David Lynch, boy.
Genau.
Gut, Berlinale wieder bei mir. 20.000 Especies de Abejas von Estibaliz Urresola aus dem Jahr 2023. Darin geht's um einen Jungen, der sich eher wie ein Mädchen fühlt. Das ist eine spanische Produktion, hat einen silbernen Bären erlangt für die beste Schauspielerin, Sofia Ortega. Die jüngste Gewinnerin ever, ist erstaunlich nüchtern inszeniert, hat jetzt keine zu stereotypischen Figuren, jeder hat so seine Stärken und seine Schwächen und bei jedem kann man so diese auch nachvollziehen. Es geht um eine Familie, die lernen muss, damit umzugehen, dass der Sohn halt lieber eine Lucia wäre. Und er hat mir ganz schön Empathie vermittelt und war vor allem nach dem letzten Berlinale Trans-Drama bis ans Ende der Nacht für mich ein perfektes Gegenbeispiel, wie man diese Thematik mit einem richtigen Gespür und nicht zu überambitioniert vermitteln kann. Und die Performance von der Hauptdarstellerin, also Sofia Ortega, die kann man schon in eine Reihe stellen mit Brooklyn Prince in The Florida Project oder Frankie Corio in After Sun. Von mir aus auch ein bisschen Abigail Breslin in Little Miss Sunshine, einfach so eine kleine, nicht mal 10-Jährige, die den ganzen Film halt nimmt und was draus macht. So einfach eine sehr krasse Kinderschauspielleistung.
Den will ich auch noch sehen. Ich weiß noch, als die da waren, als das Berlinale-Team da war, stand ich gerade an der Theke und da stand die Kleine direkt da in der Garderobe und hat Autogramme gegeben.
Aber war das nicht ein Wettbewerbsfilm?
Ja.
Das war ein Wettbewerbsfilm.
Aber
warum waren die denn? Waren die dann nochmal
bei uns? Die waren auf jeden Fall bei uns, 20.000, die Bienen. Die haben die ganze Zeit gefragt, oh, wo sind die Bienen? Also ich weiß auf jeden Fall. Und das, da, okay. Da diese junge, komisch, stimmt. Aber ich glaube doch, wir hatten auch, ich glaube, das war unser einziger Wettbewerbsfilm.
Okay.
Naja, komisch.
Sie folgt uns bei Instagram.
Ehre. Moin, moin. Was geht?
Wird sie bestimmt hören. Ich habe dann gleich noch einen Film, der anknüpft, aber ich will Eugen gar nicht das Wort rauben.
Ja, mach mal.
Okay, und zwar mit der ähnlichen Thematik, aber letztes Jahr in Venedig im Wettbewerb, der läuft letztendlich bei uns im Kino, L'Immensità von Emanuele Griaselle, italienischer Regisseur, der seine autobiografische Erfahrung des Trans-Daseins in den 60ern in Italien, was auch sehr vom Patriarchat und von diesem Machismo geprägt ist, inszeniert mit ganz viel Fantasie, ganz viel Freude. In der Hauptrolle Penelope Cruz als wahnsinnig empathische Mutter. Da war ich echt erstaunt. Also ich habe den eben Cinema Paris gesehen. Da sind natürlich ein paar älteres Publikum, aber ich war dann doch erstaunt, wie viele Menschen sich da unvoreingenommen diesem Film gewidmet haben. Das hat mich echt positiv überrascht. Kann man auch ganz gut ansehen. Der nimmt sich selber nicht so ernst, er verstellt auch keine irgendwie deterministischen, er behauptet nicht von sich, dass er irgendwelche Antworten weiß. Vom Stil her ähnlich wie Celine Sciammas Tomboy, der hat auch einen ähnlichen Ansatz. Finde ich auch ganz berührend erzählt.
Ist das der Film mit dem Schwimmbad?
Nee, das ist Water Lilies, oder?
Ah, okay. Okay.
Oder sorry. Also
nee, Tomboy ist das mit dem Kind, das sich, ich will nicht anmaßend sein und das behaupten, dass es eine Transgeschichte ist. Es ist ein Kind, das sich einfach nicht in dem weiblichen Körper und der Weiblichkeit, dieser weiblich zugeschriebenen Rolle wohlfühlt. Also es kritisiert, okay, glaube ich, eher ein binäres System, als dass es jetzt eine Transgeschichte wäre.
Aber von Skirma sind wir sowieso alle Fans. Oder? Also, ja. Und genau, und der läuft noch im Kino, sagst du, ne?
Limensita läuft noch im Kino, genau.
Ja,
gerade letzte Woche gestartet.
Ja, da bin ich eigentlich auch noch rein. Cinema in Paris war ich noch nicht. Klingt eigentlich machbar. Ich mache mal weiter mit etwas, was letztem Herbst im Kino lief. Gibt es jetzt gerade auf Sky Go zu sehen, und zwar Buddies, Buddies, Buddies. Hatte ja Nico, glaube ich, auch neulich schon im Recap. Habe ich mir jetzt auch mal reingezogen. Hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Also natürlich total überzogene, anstrengende Figuren. So sage ich mal, der Gen Z Whodunit-Slasher. Ist auf jeden Fall spaßig und unterhaltsam. Wird gegen Ende immer bitterer und, sage ich mal, ernster. Und die Kommentare werden immer bissiger, was mir durchaus gut gefallen hat. Aber dann halt auch wirklich wieder so humoristische Spitzen. Also ich musste halt zwischenzeitlich lautstark loslachen. ich sag nur TikTok. Also da gibt es schon wirklich herrliche Momente. So ein bisschen ist es sehr, sage ich mal, auf dieses amerikanische Gen Z-Verhalten, glaube ich, hier der Fokus gelegt. Deswegen, das dann doch wieder ein bisschen entfernt wirkt stellenweise. Aber es ist scharfsinnig beobachtet und einfach eine unterhaltsame Art von, kann man es einen Horrorfilm nennen? Es ist schon eher wirklich eine Comedy mit so ein bisschen so einem Thriller-Aspekt oder Krimi. Aber ich würde den eher hauptsächlich tatsächlich als Komödie betrachten und weniger als Horrorfilm, weil da wenig Horror-Tropes drin sind, außer halt, dass gekillt wird, aber man sieht die meisten Kills ja nicht mal on-cam. Aber spaßige Nummer, auf jeden Fall sehr zeitgeistig.
Alles klar, ich gehe weiter. Ja?
Wollte nur zustimmen, ich liebe die Auflösung.
Ja, die Auflösung ist wirklich gut.
Sehr gut, ey. Sehr bitter. ich gehe nach Österreich. Die beste aller Welten, 2017 von Adrian Goigina. 100 fordernde Minuten in den abgedunkelten vier Wänden einer Drogenhöhle, die wir zum Großteil aus der Sicht eines Kindes von einer unter der Sucht leidenden Mutter miterleben. Ja, der Film scheut nicht davor zurück, explizit draufzuhalten in den Momenten des Drogenkonsums und verzichtet auf die stereotypischen filmischen Horrorbilder à la Trainspotting mit welchen Tauchaktionen in Toiletten oder sowas zugunsten eines erschreckenden Realismus. Und genauso verhält es sich auch mit den nicht bloß schwarz-weiß gezeichneten Charakteren. Die Ambivalenz in deren Handeln lässt uns Beobachtende auf der einen Seite mitfühlen, auf der anderen Seite umso erschrockener Abscheu empfinden. Und was zu Beginn des Abspanns in Erfahrung gebracht wird, verleiht dem Film, wenn man vorher nichts drüber weiß, noch ein Plus an Intensität. Es ist also wichtig, dass man vielleicht sich vorher da nicht informiert. Ja, und ich finde es gut, dass es so einen hyperrealistischen Film gibt in diesem Segment, der Abschreckung erzeugen kann und es nicht zu sehr cool zeigt. Und wo sich jetzt nicht irgendwelche Kulissen verformen. Jo, die beste aller Welten gibt es tatsächlich bei Netflix gerade.
Mhm. Dann mache ich direkt weiter, einfach weil wir die Reihenfolge ja vorhin ein bisschen unterbrochen haben. Yep. Und bleib beim Horror mit The Descent. Habe ich den mal nachgeholt. Höhlenhorror von, lass mich nicht lügen, 2005, glaube ich. Und ja, der hat mir ziemlich gut gefallen. Also von Neil Marshall inszeniert und geht um eine Mädelstruppe, die halt hobbymäßig Höhlen durchqueren, also so, wie nennt man das denn? Cave Diving heißt das, glaube ich. Oder? Oh, Diving? Ne, also Climbing, Dave, Cave Climbing. Oh Mann, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall gehen sie in diese Höhle und ja, es wird auf jeden Fall sehr gut mit der Klaustrophobie gespielt. Also es ist sehr beklemmend und dann aber auch innere Konflikte spielen eine Rolle, so wie Anxieties und Flashbacks, sage ich mal, Depression, spielt hier alles eine große Rolle in dem Film. Ich will gar nicht so viel verraten für die, die den noch nicht kennen. Es ist echt eine richtig schöne Horrorperle, die ein bisschen unterbeleuchtet ist. Ich habe leider, ist mir meine Blu-ray gegen Ende kaputt gegangen, dass ich gerade, als es so richtig atmosphärisch wurde, erstmal technische Probleme zu fixen hatte und musste dann feststellen, dass es den digital in Deutschland gar nicht ungeschnitten zu schauen gibt. Da gibt es tatsächlich nur die Blu-ray und DVD ungeschnitten, aber nicht digital auf Amazon Prime oder zum Ausleihen. Da muss ich dann auch wieder zu den OS-Streamern greifen. Ja, ein bisschen ärgerlich, aber dennoch auf jeden Fall empfehlenswert. Der hat einen spannenden Genre-Switch. Kennt ihr den, The Descent?
Ja, ja, klar. Nee,
also leider haben sie das, weißt du, dann sag ich mal, in welche Richtung es gegen Ende hat leider das Blu-ray-Menü auch schon gespoilert, was ich dann auch wieder ein bisschen doof fand, dass ich dann wusste, worauf es so ein bisschen hinauslaufen wird. Dieser kleine Twist in der Mitte des Films. Und man muss auch noch aufpassen, welches Ende man sieht. Das ist wiederum das Problem bei der US-Version. Haben sie einfach das sehr deprimierende Ende weggeschnitten, um die Fortsetzung zu ermöglichen, die dann kam. Also muss man auch auf jeden Fall darauf achten, sich nicht die US-Version anzuschauen, weil ich finde das echt, also dem Film geht einiges an, sag ich mal, eröffnet dann noch eine philosophisch weitere Ebene mit diesem Ende und die fehlt einfach. Das hat bei mir auch gefehlt. Also fand ich sehr, sehr ärgerlich, weil gerade das Ende hebt ihn nochmal für mich auf ein ganz anderes Level. Aber wirklich toller Horrorfilm.
Okay, kann ich nur weitergeben.
Okay, Horrorfilm habe ich jetzt leider keinen Übergang zu, aber philosophisch, da kann ich anknüpfen. Und zwar habe ich Pod Generation gesehen. Der läuft bei uns, glaube ich, ab Oktober im Kino, wenn ich mich nicht täusche. Da geht es um die Zukunft der Fortpflanzung. Also es wird also hinterfragt, warum junge Frauen keine Kinder mehr bekommen. Und dann wird die Frage in den Raum gestellt, ob das denn an diesen ganzen körperlichen Beschwerden liegt. Und in dieser Welt, die wir erleben, also es ist in der nicht allzu fernen Zukunft, da können dann die Kinder in so einem Pott ausgebrütet werden, der sozusagen extern vom weiblichen Körper existiert. Und also es wird manchmal als Rom-Com irgendwo angekündigt. Das finde ich eine Fehleinschätzung, weil es ist wirklich mehr so ein Gedankenexperiment, wie generell über Fortpflanzung in der heutigen Zeit und auch technischen Fortschritt. Und da werden eigentlich ganz viele interessante Fragen gestellt.
Alles klar.
Ja, dann. Den will ich auch noch sehen. Habe ich leider die PV verpasst.
Habe ich gar nichts von gehört, komischerweise. Der Name klingt auch wie irgend so ein Film mit Pete Davidson.
Nee.
Chiwetel Ejiofor spielt damit.
Chiwetel Ejiofor.
Genau, ja.
Ach, okay. Sein richtig Debüt habe ich schon bei der Berlinale gesehen. The Why Who Harnessed the Wind, relativ langweilig. Ich mach mal weiter mit Freaks Out 2021 von Gabriele Mainetti. Und das wirkt so ein bisschen so, als ob irgendwie Tim Burton und Quentin Tarantino sich getroffen hätten, um einen europäischen Fantasy-Kriegs-Exploitation-Buster zusammen zu inszenieren.
Ja.
Und ja, trotzdem wird diese Beschreibung dieser wilden Genre-Mischung nicht so wirklich gerecht. Vier, in Anführungszeichen, Freaks müssen sich nach der Zerbombung ihres Arbeitsplatzes, einem Zirkus, mit ihren Superkräften, die auch immer mit ein bisschen persönlichen Nachteilen verbunden sind, durch ein Italien im Zweiten Weltkrieg kämpfen. Und ihr Gegenspieler ist Direktor von einem gigantischen Nazi-Zirkus, verkörpert von Franz Rogowski. Kennt man aus unserem Podcast vielleicht. Genial, grenzdebil, wie er spielt. Die Effekte und der Look sind absolut internationales Top-Niveau. Ich glaube, der Film hat auch sehr viel mehr gekostet, als er dann leider eingespielt hat. Ja, ist ein bisschen eine kleine Schande, dass er das Geld nicht mehr reinkriegen konnte, weil es schon so ein kleines Juwel Genre-Mischungskunst.
Ich glaube, in Italien lief der gar nicht mal so schlecht.
Aber ich glaube trotzdem, dass er in die Kosten der Entstehung nicht rankam, weil er war wirklich einer der teuersten italienischen Filme in den letzten 30 Jahren.
Ja, man hat eigentlich außer in unseren Kreisen wenig davon mitgekriegt. Also der hat eine größere Aufmerksamkeit verdient auf jeden Fall.
Ja, ich mochte den ja auch. Also so richtig berührt hat er mich nicht, aber jetzt mal ernsthaft. Was ist das allererste, woran er denkt, wenn er an den Film denkt?
An diesen nackten Zwerg, also dieser...
Genau, wie er dem Rad
baumelt. An diese Masturbation, oder?
Der masturbiert die ganze Zeit.
Wie einfach dieser, wie er an diesem Rad hängt und sich dreht. Und dann dieser, wirklich dieser Riesenpimmel da die ganze Zeit mitschwängelt, also...
Ist bei mir tatsächlich nicht das Erste, was ich denke. Das Erste, was ich denke, ist, dass der Rogowski-Charakter vielleicht manchmal ein bisschen zu lang seine Klavierstücke da spielt und das so ein bisschen zu sehr ausartet. Aber es ist halt geil, weil es immer so anachronistisch ist, weil der Film ja irgendwie in den 40er Jahren spielt und die Sachen, die er da spielt, weil er Visionen hat, spielt er immer irgendwelche Radiohead oder bekannte Sachen aus der jetzigen Zeit. So.
Ich finde es schon faszinierender Film, also ist auf jeden Fall schon mal ein Blick wert, aber ich verstehe auch jeden, der sagt, dass man damit überhaupt nichts anfangen kann, aber ich er konnte ja nicht, wirklich viele begeistern.
Ob das ein Kinderfilm deswegen sein soll oder was das Zielpublikum war von diesem Film, das war mir nicht
so schlüssig. Nee, das ist viel zu hart.
Ja, eben.
Ja, so, aber so von Freaks wie wir halt.
Er ist viel zu hart für einen Kinderfilm, aber gleichzeitig ist die Logik der Geschichte viel zu einfach gestrickt.
Das ist halt so ein Märchen, so ein Kriegsmärchen, aber halt auch wirklich hart. Das finde ich schon ganz nett. Aber halt emotional passiert aber mir nicht viel, bin ich ehrlich.
Im Gegensatz zu deinem Film, der jetzt kommt, Eugen, und zwar
The Usual Suspects. da ist mein Platz 6, hat man wieder einen Klassiker nachgeholt. Er ist ja auch Drehbuch von Christopher McQuarrie, dem wir jetzt auch die letzten drei Mission Impossible Filme zu verdanken haben, wo wir vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen kommen werden.
Ganz vielleicht.
Aber ja, die üblichen Verdächtigen habe ich jetzt nachgeholt. Und ich muss sagen, so jetzt den großen Klassiker-Hype, also wegen dem Twist wahrscheinlich, aber so ganz nachvollziehen kann ich es nicht. Ich finde, es ist ein ordentlicher, guter Film. Aber für mich wäre das jetzt kein All-Time-Classic. Aber ich weiß halt, ich kann auch nicht mehr ganz nachvollziehen, wie halt, sage ich mal, dieser Twist damals gewirkt hat. Denn mich hat er jetzt nicht so umgehauen. Es war eine der Möglichkeiten, die ich mir in meinem Kopf auch ausgemalt hatte beim Gucken. Es ist, glaube ich, wenn man die ganze Zeit auf so einen Twist wartet. Und ich fand halt auch den ganzen Film davor jetzt nicht so packend und so spannend. Gegen Ende kam dann doch Spannung auf, wenn es dann sich da alles auf diesem Schiff dazu spielt. Und wie gesagt, die Auflösung ist schon ganz nett. Ich dachte zwischendurch wirklich, ach, das war's. Und dann kommt der erste eigentliche Twist. Das war ganz nett. Aber eben, es fällt mir jetzt auch schon wieder auf, ich rede halt hauptsächlich über den Twist. Der Film hat einen tollen Cast, aber der Twist macht schon ein bisschen die halbe Miete hier. Und ja, also hat mir auf jeden Fall gut gefallen, aber ein bisschen jetzt so ganz meinen Erwartungen konnte er nicht entsprechen, aber immer noch schon ordentlicher Film. Und ich bin gespannt, wie der beim zweiten Mal, ob der dann noch funktionieren könnte im Wissen, wie der Twist ist, da der ja schon wirklich einiges rückwirkend ändert.
Alles klar.
Ja.
Selina?
Bin ich dran? Achso, unsere zwei Filme, also der nächste Film deckt sich bei uns, Nico. Keine Angst, ich nehme dir gar nicht zu viel weg. Ich habe nur eine Anekdote dazu tatsächlich. Freier Fall habe ich 2013.
Ja, der ist jetzt genau auch bei mir.
Genau.
Das ist jetzt auch mein Platz.
Also wie gesagt, ich stehle dir gar nicht die Show, ich möchte nur ganz kurz zu meinem ersten Mal diesen Film sehen, das war 2013, als ich noch in London gelebt habe, habe ich überall in England nach diesem Film gesucht, der lief natürlich dort nicht im Kino, ich war dann im Rahmen von Michael Ballacks Abschiedsspiel in Leipzig, habe den geguckt und wollte dann unbedingt bei dieser Kinotour irgendwie dabei sein, weil ich gesehen habe, okay, da ist der Regisseur mit den Schauspielern nochmal in den Kinos und bin dann danach, als ich im Sommer in Österreich war, extra über die deutsche Grenze rüber nach Bad Füssing, um ihn nochmal zu sehen. Und das ist halt so ein Kurort, kann man sich vorstellen, da leben halt nur ältere Leute. Und das Krasse dort, die haben halt sehr viele Thermen und das einzige alternative Entertainment ist ein einziges Kino. Und deswegen gehen die dort rein, egal was läuft. Und da lief,
ja, kennt man.
Genau, lief im August, glaube ich, war das Freier Fall. Und dann war so eine alte Frau, die wirklich geweint hat und die dann auch dem Regisseur gesagt hat, wow. Also sie hat ihr Leben lang eher so gehetzt gegen Homosexuelle. Er hat immer gesagt, so, sie mag das nicht, dass sie alternative Lebensstile haben. Aber dass dieser Film mir praktisch die Augen geöffnet hat, dass das eben auch eine Liebesgeschichte sein kann. Dass die einfach sich ineinander verlieben und dass sie gar nicht explizit wollen, dem heterosexuellen Familienbild Schaden zufügen wollen. Und das hat mich so verblüfft damals, dass halt wirklich diese Frau gesagt hat, dieser Film hat ihr auf ihre alten Tage jetzt noch einen neuen Blick auf die Welt ermöglicht. Und deswegen ist es einer der Gründe, warum ich gesagt habe, okay, ja, das will ich auch erreichen.
Ja, fühle ich. Ja, der Credit geht an Stéphane Lacan, der Regisseur, ob man ihn so ausspricht, wahrscheinlich, klingt französisch.
Schweizer.
Schweizer. Schweizer. Ja, also ich finde Hanno Koffler extrem gut da drin. Ich nenne den Film auch so ein bisschen Drama Noir, weil egal wie man es macht, es geht alles nachher übel aus. Ja, für alle, die gar nichts damit anfangen können, es geht um jemanden, der ganz frisch in sein Eigenheim eingezogen ist, mit einer schwangeren Ehefrau und sich da einleben möchte und dann merkt, dass er in seinem Arbeitsumfeld Gefühle entwickelt für einen Kollegen. Und das Krasse ist halt, das ist ein Polizistenumfeld, also sowieso schon so ein bisschen feindselig gestimmt und homophob. Und ja, geht darum, die eigenen Gefühle, die gesellschaftlichen Vorurteile, die psychische Homophobie bis zu physischen Übergriffen der Gewalt, geht um feindseliges familiäres Umfeld und all das droht dann unsere Hauptfigur zu zerstören und ihr den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Ja, all das einfach nur, weil ein Mensch einen anderen Menschen liebt. Und das ist ein sehr dramatischer, trauriger, intensiver Film. Ich sage oft intensiv, aber in dem Fall trifft es wirklich zu.
Alles klar.
Dann. Und an der Stelle sind wir genau in der Hälfte der Episode angelangt. Und da muss ich jetzt mal kurz zu einem Kollegen schalten. Wir haben nämlich jetzt hier einen kleinen Beitrag zu der Serie Legend of Wacken. Und den Beitrag hat der gute Vergangenheits-Nico schon aufgenommen. Deshalb schalte ich jetzt mal zum Vergangenheits-Nico.
Hey, Zukunfts-Nico. Hallo Selina und hallo Eugen. Hier der Legend of Wacken-Beitrag. Nachdem wir mit Felix beim Fantasy Filmfest eine Podcast-Folge zu Dawn Breaks Behind the Eyes aufnahmen mit Kevin Kopaka, der seine gesamte Entourage im Gepäck hatte, wurde mir bei der Recherche im Nachhinein bewusst, dass einer davon, Darsteller Frederik von Lüttichau, bei IMDb einen Credit hat bei einer Serie namens Legend of Wacken, die bald bei RTL Plus starten sollte. Und da war natürlich meine Ohren gespitzt. Schließlich habe ich ja hier auch schon öfter mal erwähnt, dass mein Heimatdorf sehr Metal-infiziert ist und auch Brutstätte des Scorpions-Hits Rock You Like a Hurricane. Und klar, wir hatten auch Scooter-Poster an unseren Wänden, aber daneben hing dann ganz selbstverständlich eben auch sowas wie Metallica. Und auch als jemand, der Garagen und Gartenhäuschen zu Proberäumen umfunktionierte, um darin Musik zu machen, die manche Menschen einfach nur als Krach bezeichnen würden, hatte ich meine helle Freude, als ich vor ungefähr einem Monat endlich in den Genuss von Legend of Wacken kommen konnte. Dabei muss man aber nicht aus einer nischigen Musikszene kommen oder aus der Provinz sein, um hier unterhalten zu werden. Produziert hat schließlich Florida TV, die Produktionsfirma von meinem Fellow Saarländer Thomas Schmidt, Schmidi, die klugen Köpfe hinter den Joko und Klaas Shows, aber auch Serien wie Check Check. Regie führten Jonas Grosch und Lars Jessen. Das ist ein absoluter Experte für musikalische Filme mit Credits bei Dorfpunks und der Regisseur von dem fantastischen Fraktus-Film. Und dazu Leute wie Charlie Hübner, Marc Hosemann, Detlef Bug, Katharina Wackernagel, also wirklich eine hochkarätige Besetzung. Im Mittelpunkt stehen die beiden Wackengründer Holger Hübner und Thomas Jensen. Weil Holger nach einem dummen Unfall hinter der Bühne sich so heftig verletzt, dass er im Koma landet, gilt es jetzt mit Thomas und sämtlichen Festival-WeggefährtInnen Holger wieder zurück ins Leben zu holen. Und dazu versammeln die sich an seinem Krankenbett und zeichnen die Festivalgeschichte nach, die wir dann in einer zweiten Zeitebene miterleben dürfen. Zentraler Bestandteil dieser Erzählung ist vor allem auch Biff Byford, Frontmann der legendären britischen Band Saxon. Und hier schließt sich der Kreis, schließlich wird dieser verkörpert vom eingangs erwähnten Frederik von Lüttichau. Und der stellt sich jetzt hier mal kurz vor.
Hallo zusammen, mein Name ist Frederik von Lüttichau, ich bin Schauspieler und verkörper Biff Byford, den legendären Heavy-Metal-Sänger der Band Saxon, in der Serie Legend of Wacken. Jetzt streamen auf RTL Plus.
Wie bist du zu deiner Rolle in Legend of Wacken gekommen?
Zur Serie gekommen bin ich direkt über meine Agentin und der Casterin Marion Haag. Musste nicht vorsprechen. Das ist natürlich jeder Traum von jedem Schauspieler, direkt gecastet zu werden. Das war sehr, sehr schön.
Wie ist dein Bezug zu Metal?
Ja, mein Bezug zu Metal, ich bin ein riesiger Metal-Fan. Angefangen in der Grundschule, Toten Hosen-Kassetten gehört. Dann siebte Klasse, Metallica, Black Album, habe ich jeden Tag nach der Schule in meinem Zimmer gehört, um, ganz, ganz wichtig, die Herbert Grönemeyer-CDs meines älteren Bruders im Nachbarzimmer zu übertönen. So fing das alles an. Deswegen hat es mich natürlich ultra gefreut, diese Rolle zu bekommen, weil ich selber natürlich so ein Metal-Fan bin. Noch eine mini-kleine Anekdote. Als ich 14 war, bin ich und Kollegen zum ersten Metallica-Konzert gefahren, haben dafür die Schule geschwänzt und waren um 8 Uhr morgens schon in Köln am Stadion, die Ersten am Stadion, und das Konzert ging um 8 Uhr abends los. Vorband Godsmack. Das war richtig krass. Großartige erste Metallica-Erfahrung mit dem Result 3 Tage Hörschaden. Ja, das war nicht so geil.
Wie lief die Vorbereitung ab auf deine Rolle?
Ja, ich habe mich folgendermaßen auf die Rolle vorbereitet. Als erstes habe ich mir die Biografie von Biff Byford gekauft. Die kann ich sehr empfehlen. Die heißt Biff Byford or Nearly Looking Good. Da stehen wichtige Informationen drin, wie Biff Byford kommt aus einer Arbeiterklasse, er hat in der Mine gearbeitet. Sehr witzig, er war, weil er so groß war, haben sie ihn schnell weg vom Schaufeln genommen, weil er immer seinen Kopf angestoßen hat. Er musste dann sitzen und auf einen Knopf drücken, um ein Laufband zu betätigen für 8 Stunden am Tag. Konnte dann aber auch seinen Bass mitnehmen und unter der Erde sozusagen Bass spielen, weil er nichts anderes tun musste, als diesen Knopf zu betätigen. Er ist bei seiner Tante aufgewachsen und seinem Onkel, weil sein Vater Alkoholiker war und auch mal aggressiv werden konnte. Ein ganz wichtiger Moment, das ist so ein Schlüsselmoment für mich, für den Charakter. Seine Mutter ist gestorben, als er 10 oder 11 war. Und er war so traurig am Tag der Beerdigung und ist ausgerastet, hat geweint, dass sie ihn zu Hause gelassen haben. Sie haben ihn zu Hause eingesperrt und er hat die eigene Beerdigung von seiner eigenen Mutter nicht mitbekommen. Und das kann ich total nachvollziehen, dass er, wie er auch selber schreibt, einfach die Schnauze voll hatte und gesagt hat, ich mach, was ich will. Fuck everyone else. I'm gonna be a rock'n'roll king. Genau. Das waren so die Vorbereitungen. Es gab noch ein paar andere Vorbereitungen, wie, was ich sehr schön auf YouTube sehen konnte, alte Interviews von Biff Byford und Saxon. Wie er redet, he puts his chin a bit forward. Also er hat ein sehr ausgeprägtes Kinn. Das habe ich dann so gemacht, dass ich das Kinn ein bisschen nach vorne schiebe, um ein bisschen diesen Unterkiefer zu bekommen. Den Akzent natürlich aus Yorkshire gelernt und ein paar Dance-Moves mir kopiert. Das waren so die Vorbereitungen.
Was für eine Verbindung hast du zum Wacken-Festival?
Selber auf Wacken war ich leider noch nie. Aber das muss jetzt passieren, weil ich natürlich Mr. Biff Byford live sehen will. Unbedingt. Da freue ich mich schon drauf.
Welcher Moment war für dich der beste bei den Dreharbeiten?
Ja, der beste Moment für mich war auf jeden Fall, als ich einen Tag vor dem Drehtag Ivory Tower getroffen habe. Das ist eine Metalband aus Hamburg. Die ist 1996 gegründet worden. Und die Jungs, die waren echt, echt richtig cool. Und das hatte sozusagen die Produktionsfirma organisiert, dass ich am Vortag mit denen, mit der Band, mit der ich dann am Drehtag auftreten werde, erstmal proben kann. Und da haben wir Bierkasten natürlich am Start gehabt und haben dann Wheels of Steel hoch und runter gesungen und haben dann richtig cooles Band-Feeling kreiert, was natürlich auch nicht selbstverständlich ist. Also hätten ja auch Extras sein können, die im Hintergrund irgendwie, ja, keine Ahnung, so tun, als ob sie Gitarre spielen. Und das fand ich dann cool, dass sie eine extra, also eine richtige Band engagiert haben, dass die am Start sind. Und umso geiler war dann natürlich der Drehtag, wo wir dann vor, weiß ich nicht, 150 Extras Wheels of Steel gezockt haben. Und Ivory Tower hatte natürlich vorgesorgt und hatte einen Kasten Bier Backstage erstmal hingestellt. Und die ganzen Extras mussten leider das Alkoholfreie trinken. Naja, so ist das halt. Das war richtig geil. Ja, Nico, vielen, vielen Dank, dass ich bei Schauplatz dabei sein durfte. Tolle Show, weiter so. Ich hoffe, wir sehen uns bald am Zoo und schauen ein Filmchen. Ansonsten zieht euch Legend of Wacken rein. streamt auf RTL Plus. Viel Spaß. Ich finde, es ist eine richtig gute Serie geworden, egal ob du Metal-Fan bist oder nicht. Yo, and Biff Baffert says good day, good night and keep on rock'n'rollin'.
Ganz lieben Dank, lieber Frederik, auf dass wir uns ganz, ganz bald im Zoopalast sehen. Und euch bleibt nur ans Herz gelegt, bei RTL Plus Legend of Wacken zu schauen, denn es lohnt sich. Und ich gebe dann wieder weiter in die Sendeanstalt zurück zu Zukunfts-Nico, zu Selina und zu Eugen. Danke, danke, lieber Vergangenheits-Nico. Wie ist es bei euch? Wart ihr schon mal auf dem Metal-Festival? Wart ihr schon mal auf Wacken, auf dem Wacken-Festival?
Nö.
Nein, ich wollte damals sehen, dass Rammstein dort waren, aber das darf ich jetzt nicht mehr sagen.
Piepen wir raus.
Nee, ich bin ja nicht hingegangen, aber ich meinte das.
Hast du gesagt.
Wir piepen es trotzdem raus, also damit wollen wir nichts zu tun haben. Wir hören nur alle Phil Spector-Produktionen von den Beatles. Ich wollte noch irgendwie einen Witz machen, den Eugen nicht kapiert, aber ja, danke.
Ich habe ihn auch nicht kapiert, um aber auch so kontrovers zu bleiben, wie dass ich die üblichen Verdächtigen nur auf Platz 6 gepackt habe, wo ich mir wahrscheinlich mit vielen Filmexperten jetzt schon mit verscherzt habe, werde ich es mir jetzt wahrscheinlich mit vielen aktuellen Kinogängern und Fans verscherzen, denn auf meinem Platz 5 ist Barbie. Ja, also wir haben ja schon zusammen eine Barbenheimer-Folge aufgenommen. Nico will wahrscheinlich, ich weiß nicht, willst du jetzt, wir haben angekündigt in der Barbenheimer-Folge, dass wir nochmal nach einer zweiten Sichtung finales Urteil, ich werde mich ganz kurz fassen, mir gefällt der Film nach wie vor. Ich finde, das ist wirklich eine grandiose Umsetzung der Barbie in dem Kontext. Als Barbie-Blockbuster funktioniert der für mich wunderbar. Da ich es einfach gut finde, dass dann auch in so einem Film dann wirklich deutlich die, sag ich mal, die feministische Note deutlich merkbar wird und es ja eher eine feministische Satire sogar ist. Was mich halt ein bisschen stört, dass manche Sachen funktionieren für mich als Film nicht ganz rund. Also es ist gerade die menschlichen Figuren, mit denen hatte ich Probleme, da sie eher wie, sag ich mal, sie sollen bestimmte Aussagen treffen, aber so richtig wie fleischliche Figuren fühlen sie sich nicht an. Für mich, so dass ich wenig Emotionalität damit aufbauen kann. Und das Ende lässt mich immer ein wenig unbefriedigt zurück, da ich finde, er am Ende nicht viel weiter gekommen ist als am Anfang. Bis auf zwei kleine Erkenntnisse, die ich natürlich alle auch gut finde. Die Leute, die den Film gesehen haben, werden wahrscheinlich wissen, was ich meine. Aber ich finde auch wirklich, diese Erkenntnisse hat man eigentlich auch schon ein bisschen vor Sehen des Films gehabt. Aber dennoch, ich habe gerade erst das zweite Mal gesehen heute und hatte immer noch eine helle Freude mit vielen Szenen. Also es ist wirklich wahrscheinlich bisher unterhaltsamste Sommerspaß-Film auch, den wir haben, mit aber sehr viel Ernsthaftigkeit, die ich ihm hoch anrechne.
Ja, da komme ich gleich nochmal bei einem höheren Rang dazu.
Ja. Selina, willst du noch was, ein finales Urteil zu Barbie sagen?
Also ich habe heute
viermal.
Genau, ja. Wollte ich gerade sagen, ich habe das vierte Mal gesehen und bei mir gibt es auch so Stellen, wo ich dem Film das nicht abkaufe, hatten wir heute gerade im Kino besprochen, dass America Ferrera aussteigt und dann zu Fuß dem anderen Auto nachläuft. Solche Logikfehler, die eine Regisseurin Greta Gerwig eigentlich jetzt nicht unbedingt, keine Ahnung, also.
Ja, oder dass die Tochter sagt, ich habe fünf Jahre nicht an Barbie gedacht, aber ihre Mutter arbeitet bei Mattel, ist einfach Quatsch.
Genau, solche Sachen reißen mich da ein bisschen raus und generell die Mattel-Szenen waren für mich auch nicht ganz rund, aber wie du sagst, also er ist unterhaltsam. Ich liebe die Kens, ich liebe die ganzen Ken-Szenen und allein schon für Ryan Goslings Song kann ich nochmal fünfmal da reingehen.
Ja, also da habe ich auch ein breites Lächeln auf Gesicht gehabt. Und die ersten 10 bis 15 Minuten sind für mich wirklich mit das Beste dieses Jahr. Also der Anfang ist einfach nur grandios. Bis zum Did you ever think of death? Bis dahin liebe ich alles. Ja, und was ist denn Platz 5? Oder was willst
du? Ich rank ja nicht. Ich habe jetzt einfach nur mal ein paar Barbie-Kommentare mit abgegeben.
Ach stimmt, du hast ja Barbie auch mit drin, ne? Jo. In der Liste, ja, genau.
Okay, ich mache weiter mit Quo Vadis Aida aus dem Jahr 2020 und 21 nominiert für einen Auslands-Oscar von Jasmina Zbarnic. ist eine spannende und schwer verdauliche Geschichtsstunde über den größten Genozid Europas seit dem Zweiten Weltkrieg, nämlich den von Srebrenica. Und hier muss nicht explizit auf diese grausamen Taten draufgehalten werden, um den Schrecken der Ereignisse zu vermitteln. Würde das Gezeigte nicht auf wahren Begebenheiten beruhen, wäre das schon ein extrem spannender und rastloser Film. Aber mit dem Wissen um den Wahrheitsgehalt dieser Geschehnisse stockt einem der Atem fast durchgehend. Also es ist sehr, sehr traurig, aber gleichzeitig auch extrem spannend von der ersten Minute an und sehr klaustrophobisch auf eine Art. Quo Vadis Aida, den müsste es auch in der Arte-Mediathek noch geben.
Oscar-nominiertes Teil, ne?
Ja, hab ich erwähnt.
Hast du, ja. Doch, ich wollte es nochmal hervorheben.
Und weiter geht's mit Eugen.
Ja, dann haben wir jetzt bei meinem Platz 4 haben wir Mission Impossible, Dead Reckoning.
Bei mir auch.
Habe ich ja gerade erwähnt. Und ja, was soll ich sagen? Also ich finde auch sehr schön, wie er, sag ich mal, aktuelle Themen aufgreift, wie KI. Zum Beispiel, ich finde, so muss ein Agentenfilm mit solchen Thematiken 2023 stattfinden. Das fand ich sehr clever alles, wie sie das geschrieben haben. Und einfach Spannungskino vom Feinsten. Ich finde ihn nicht so gut wie Fallout. Ich finde ihn, glaube ich, auch nicht ganz so gut wie Rogue Nation. Da zum Beispiel diesmal hier die Stunts mir stellenweise ein bisschen, also der Motorradstunt wurde so krass im Marketing verballert, dass er im Film dann gar nicht mehr so doll heraussticht. Und auch, sage ich mal, die Zugsprengung gegen Ende, die Brücke, das ist ja auch alles echt. Das macht schon ordentlich Laune. Aber ich habe zweimal ihn gesehen, saß gefesselt in meinem Stuhl im Kino. Es ist schon für mich mit aktuell eine der interessantesten Actionreihen. Über Tom Cruise kann man denken, was man will. Ja. Aber der macht einfach gutes Kino, liefert er ab in den letzten Jahren.
Und ich finde, gerade die letzte halbe Stunde, die setzt halt so Standards in Sachen Action. Also ich finde wirklich, das ist mitunter so das Beste, was ich an Action jemals gesehen habe. Also da habe ich mich wirklich
was
angepullert im Kinositz. Finde ich schon. Also die Sache mit dem Zug, ohne da jetzt zu krass zu spoilern, aber das finde ich schon sehr, sehr krass mit den verschiedenen Abteilen, was da ganz am Ende passiert.
Ja,
das finde ich sehr cool. Ikonisch. Und auch wenn ich gehört habe, dass das, glaube ich, auf diesem einen Videospiel basiert.
Wie Uncharted 2.
Genau, genau. Ja. Also oder sehr inspiriert ist davon. Aber ja, das fand ich die stärkste Actionsequenz für mich in einem Mission Impossible Film. Ansonsten gibt es ja auch krass. Die ikonische mit diesem Abseilen oder für mich auch ganz ikonisch ist die Szene, ich glaube in Rogue Nation, wo er so lang taucht, dann die aus dem dritten Teil, wo er dieses Hochhaus hochgeht. Aber da finde ich die mit dem Zug wirklich sehr, sehr krass.
Für mich ist es halt Fallout, also Fallout liefert
Fallout Halo. Ist insgesamt der beste, also ich finde Fallout ist insgesamt der beste Actionfilm. Aber
Halo Jump.
Der spektakulärste. Aber wie ich Eugen schon mehrfach gesagt habe, also ich habe bei Fallout tatsächlich ein paar Probleme mit der Glaubwürdigkeit. Also ja, ich weiß, mit der Glaubwürdigkeit, aber
sorry, aber bei Mission Impossible und Glaubwürdigkeit, bei Mission Impossible kann immer irgendjemand um die Ecke kommen und sich das Gesicht abziehen und alles
das realisieren,
was vorher passiert ist.
Nee, guck, das glaube ich eher als das ein Flug, dieser, was ist das für ein Viech? Ist kein Helikopter, was sagst du immer? Halo? Dass der in der Luft statisch ist, obwohl ein Sturm ist und dass Henry Cavill ein paar Minuten früher rausspringt und die dann trotzdem in derselben Stelle landen. Damit habe ich halt meine Probleme tatsächlich.
Okay, das kann ich nachvollziehen.
Ja, also das stört mich weniger, den Deal gehe ich halt ein. Diese Mission habe ich angenommen.
Okay.
Celinchen.
Nee, Mission Impossible. Gehe ich mit.
Okay.
Ach, da bin ich ja schon wieder.
Dann bist du wieder.
Dann habe ich einen Klassiker nachgeholt und zwar einen Film von James Cameron mit Arnold Schwarzenegger und zwar True Lies. Eine Agentenparodie ist, glaube ich, auch ein Remake von einem, war es ein französischer Film? Lass mich nicht lügen. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen gebraucht, um reinzukommen und auch manche Sachen habe ich mir gedacht, uiuiui, könntest du das heute noch so machen? Weil ich sage mal so, Arnold Schwarzeneggers Charakter verhält sich schon sehr toxisch stellenweise, wie er seine Frau da überwacht. Aber je mehr sich dieser Film entfaltet, desto lustiger fand ich ihn und ich war einfach wirklich weggeblasen, mit was für einem Aufwand man eine Agentenkomödie damals gedreht hat. Also sowas wäre heute gar nicht möglich. Das ist stellenweise so albern und dann wieder wird da eine Action abgefeuert. Das war der absolute Oberknaller. Das war ja wirklich auf dem Terminator-Level hier Action in einer Komödie. am Ende die Szene auf der Brücke oder diese Ballereien und Explosionen, fand ich alles mega. Und auch Jamie Lee Curtis, super lustig und charismatisch. Hat mir richtig, ja, richtig gut gefallen.
Geht's auch, ein bisschen darauf, da wird auch darauf eingegangen, so ein bisschen. Und da erzählt auch Jamie Lee Curtis, dass Arnie ihr ganz viel Platz gegeben hat bei der Promo und dass sie halt überall groß vertreten sein durfte.
Ach cool, ja. Also, genau. Ich habe die erst schon wieder Lust, hier nochmal zu gucken, weil also vor allem die zweite Hälfte hat mir gut gefallen. Am Anfang dachte ich so, ey, was ist das? Also die Mischung aus Humor und James Cameron Action hat mir deutlich besser gefallen als das, was er mit Avatar gemacht hat, mit beiden.
Okay, Selina?
Ach so, ich dachte, Nico ist dran.
Na, ach so, okay, stimmt. Dann Barbie 2023, Greta Gerwig. Hohe Erwartungen. Fast zu hoch, dass der Film eigentlich zum Scheitern verurteilt war. Hm. Aber für mich gelingt Greta Gerwig der Ritt auf der Rasierklinge. Sie beglückt mit dem Film das vielleicht ein bisschen eindimensionalere und infantilere junge Barbie-Fan-Publikum wie das geneigte Arthouse-Publikum und holt beide Gruppen und auch alles dazwischen für knapp 2 Stunden in ein quietsch-pinkes Boot, das zwischen absurder Komik und wenn auch bisschen erwartbarer Gleichberechtigungsmessage hin und her schippert. Glücklicherweise kommt sie ohne den erhobenen Zeigefinger aus, sondern schafft es vielmehr durch den oberflächlichen Schwachsinn in Barbieland den echten Schwachsinn in der Realität zu demaskieren. Und beim Clash dieser beiden Welten, wenn Barbie und Ken in die richtige Welt müssen, wird es besonders witzig und auch ein bisschen tragisch. Die volle Ladung popkultureller Referenzen checkt wohl auch kaum jemand zu 100%, vor allem wenn dann so Anspielungen kommen auf so Indie-Künstler wie Stephen Malkmus und Lou Reed und sich das die Klinke gibt mit Witzen über den Snyder Cut von Justice League, fand ich sehr, sehr gut. Ja, aber man muss das auch gar nicht kapieren und man muss auch nicht 2001 Odyssee im Weltraum gesehen haben, um von dem epochalen Einstieg geflasht zu sein und abgeholt zu werden. Überraschend finde ich die Schmerzresistenz von Mattel, auch wenn das oft kritisiert wurde, dass das ja gar nicht so krass wäre, aber die standen der künstlerischen Vision von Gerwig da nicht im Weg, also die waren bereit für einen Batzen Selbstironie. Cast finde ich stark, vor allem Michael Cera, Margot Robbie, die machte so ein bisschen ihren soliden Standard-Stuff. Ryan Gosling, fantastisch, sein komödiantisches Talent, ist der absolute Hammer. Da haben wir ein bisschen die Typecast-Rollen, Kate McKinnon als Freaky Barbie, Will Ferrell, der einfach wieder genauso solide abliefert wie immer. Und ja, der erwähnte Michael Cera, also eine sichere Nummer. Soundtrack zeugt von einem absoluten Gespür für den aktuellen Zeitgeist, versammelt sämtliche großen KünstlerInnen zwischen Pop, Indie, Hyperpop und Rap. Funktioniert auch unabhängig vom Film als homogenes Album, dass man durchaus so auch in so eine Kapsel stecken könnte, in den Weltraum schießen könnte, damit nachfolgende Alien-Generationen checken könnten, wie Popmusik 2023 auf dem Planeten Erde geklungen haben könnte. Und ja, weil man sich von Beginn an denken kann, worauf hier alles hinausläuft und weil es für mich im zweiten Drittel ein paar kleine Längen gab und ich da nicht wirklich in dem Film so berührt war, dass ich jetzt mal nasse Augen gehabt hätte, kriegt der Film 4 Sterne, die aber in einem grell glitzernden Pink, das ihn in der Jahresbestenliste von anderen 4 Sternern abheben wird. Und das habe ich natürlich alles genauso auswendig gelernt und frei vorgetragen jetzt.
Weil du gerade von Musik schon sprichst, aber auch weil im Rahmen der Barbenheimer dieses Hypes so ein Bild viral ging. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade vor Augen habt von dem Pink Floyd Albumcover, Wish You Were Here. Ja. Ja. Genau, Barbie, die Oppenheimer die Hand reicht und Oppenheimer steht in Flammen. Und zwar die Geschichte zu diesen ganzen legendären Albumcovers von Hypnosis, dieser Artgruppe. Der Film heißt Squaring the Circle, also so ein Doku über diese Geschichte hinter den ganzen krassen Albumcovers und Album-Artwork. läuft gerade in England in den Kinos. Ich habe keine Ahnung, wie es mit dem Deutschland-Start aussieht oder ob das eben nur dann auf digitalen Plattformen zu sehen sein wird. Ich muss das für the upcoming reviewen, aber es hat mir irrsinnig Spaß und mehr Spaß gemacht, als ich gedacht hätte, diese ganzen Geschichten zu hören, wie das entstanden ist. Also zum Beispiel, da gab es auch eins, Paul McCartney and the Wings, Best-of-Album, wo man halt nur so eine Statue in weiß sieht und jeder denkt, es würde in so einer, wäre in einem Haufen Salz entstanden, in einem Studio, und dabei waren die wirklich auf irgendeinem Berg in der Schweiz und haben das dort hingeschleppt, diese Statue, nur um dann halt so ein Close-up zu posten, wo man nicht mehr den Hintergrund sieht. Also ganz krasse Sachen halt vor dieser ganzen digitalen Bildbearbeitung, wie diese Bilder entstanden sind, und das kann ich nur empfehlen. Also man muss nicht mal mit Pink Floyd oder Led Zeppelin, das muss einem nicht mal ein Begriff sein, um die Geschichten hinter den Albumcovers spannend zu finden.
Ah ja, das war wie beim ersten Rage Against the Machine Album, da hat sich auch, das ist auch gar nicht wirklich so passiert, sondern da hat sich einfach jemand angezündet, der hat sich extra für das Cover, na egal. Sorry, okay, Eugen.
Ja, um Rera Gourang de Vous am 10. August Platz zu machen, wurde heute Past Lives um eine Woche nach hinten verschoben. Der Sundance und Berlinale-Teilnehmer.
Und du hast ihn schon gesehen?
Ich habe ihn schon gesehen, Past Lives.
Und bitte mach das jetzt so spoilerfrei wie möglich, weil das ist ganz oben auf meiner
Liste. Ja, also ich glaube, da kann man gar nicht viel spoilen. Es ist einfach.
Selina hat ja auch schon darüber gesprochen.
Genau, im Berlinale-Podcast. Das war mein Berlinale-Highlight dieses Jahr tatsächlich.
Ja, und ich kann mich da nur anschließen. Das ist ein ganz, ganz wunderbar beobachteter Film über eine Beziehung. Ich gehe auch jetzt nicht genau darauf ein, was für eine Beziehung, aber ich finde, es ist sehr, es fühlt sich sehr viel sehr echt an, aber auch sehr romantisch. Hat mich sehr gefallen, und auch, ich fand schön, dass er nicht in die Falle trappt, wo man sagt, ach, jetzt wird bestimmt das passieren. Nein, der Film ist sich dessen bewusst, wie halt wir auch als echter Mensch und so, dass der Film so voranschreitet, wie ich auch denke, es sich im realen Leben immer. Also es ist ein unfassbar nahbarer und echter Film, wie ich finde, mit zwei ganz hervorragenden Hauptdarstellern. Also ein echtes, ist A24, ne? Ja. A24-Highlight mal wieder.
Wollte ja gerade, kann ich gleich eine Überleitung auch machen, eine gute.
Genau, und halt auch was für einfach Leute, die nicht denken, oh, A24, bestimmt wieder irgendwie Genre. Nein, das kann jeder gucken, das wird jedem gefallen. Das ist echt richtig, richtig großes Kino. Genau, aber wenn du nicht willst, dass ich so viel verrate, dann belasse ich es auch dabei. Hört gerne mal die Berlinale Folge. Wirklich toller Film.
So, ich habe jetzt hier Talk to Me da von 2022 von Danny und Michael Philippou. Und zu dem Film haben wir hier einen kleinen Einspieler, und den spielen wir jetzt hier mal ab.
Hi guys, I'm Ari from Talk to Me and I play Cole. And yeah, it's so awesome to see that this film is getting such good reception around the world, and horror films are really sinking their teeth into it. I would say the most memorable experience on set for me would be that first opening shot of the film, the long kind of daunting tracking shot. And, you know, the directors did such a good job in kind of building that horror and that suspense throughout the movie. And I think it was just such a great way to open up the film. And I don't want to have any spoilers out there for people who haven't seen it, but yeah, I think it really is a terrifying experience, that whole film. So if you haven't seen it, I highly suggest going out there and watching it. Thanks, guys.
Thank you, Ari McCarthy. Ari spielt in Talk to Me Cole, den wir in einer One-Take-Sequenz am Anfang des Films auf eine Party hetzen sehen, auf der Suche nach seinem Bruder. Im Film geht es ja um eine balsamierte Hand, mit deren Hilfe man Kontakt zu Verstorbenen aufnehmen kann. Und diese Hand ist auch letztendlich dafür verantwortlich, dass Cole auf der Feier herumirrt. Aber was da genau der Hintergrund ist, das möchte ich jetzt hier nicht spoilern. Was ihr wissen solltet, die Einstiegsszene von Talk to Me ist fulminant und endet mit einer kompromisslosen Härte, die einen nach einigen wenigen Minuten erstmal schon baff im Kinositz zurücklässt.
Was dann folgt, ist meiner Meinung nach der bisher beste Horrorfilm des Jahres, weil er den richtigen Mix parat hat an Spannung, Splatter und Übersinnlichem und das alles auch sehr homogen miteinander funktioniert. Das Drehbuch wartet mit geschickten Wendungen auf und es passiert meistens genau nicht das, was bei einem Standard-Horrorfilm im nächsten Moment geschehen würde. Außerdem können wir die Figuren nachvollziehen. Der Cast ist schön divers, ohne die klassischen Stereotypen im Highschool-Umfeld. Dazu fehlt dem Film auch nicht eine kleine Prise Witz, obwohl er trotzdem das richtige Maß hat an Ernsthaftigkeit und den zwar für das Genre üblichen Traumata, aber mit einem erfrischenderen und innovativeren Umgang mit ihnen.
Und weil Talk to Me ja ein australischer Film ist, mache ich gleich weiter mit einem anderen australischen Film. Der deutsche Titel Das reinste Vergnügen gefällt mir sogar besser als das englische Original. How to Pleasure a Woman heißt der, glaube ich, auf Englisch. Da geht es darum, dass eine Frau mittleren Alters an dem Geburtstag einen Stripper geschenkt bekommt, die aber so frustriert ist mit dem Alltag, dass sie ihn erstmal darum bittet, das Haus zu putzen. Und daraus entwickelt sich dann ein Business. Und zwar rekrutiert sie ein Umzugsunternehmen zu einer Stripper-Putzkolonne, die dann auch bei manchen Frauen für ein Happy End sorgen. Ist jetzt nicht ganz so krass befreiend wie beispielsweise Good Luck to You, Leo Grant, der ja auch mit der sexuellen Erwachung Frauen eines gewissen Alters sich beschäftigt. Aber kann man gut gucken, ist lustig. Es hat sehr einfach gestrickt, also wirklich auch mit einfachsten Mitteln gedreht, aber dafür macht er seine Sache wirklich gut. Und wir haben dann auch noch ein Gewinnspiel dazu, aber dazu gibt es Näheres auf Instagram.
Sehr schön.
Alles klar. Mache ich denn jetzt mit meinem Platz 1 weiter?
Ja.
Okay, weil mein Platz 1, da kann ich direkt auch nochmal zur Barbenheimer-Folge verweisen, denn im Gegensatz zu Barbie, und das habe ich echt noch nie erlebt, ist mir bei Oppenheimer von einer zunächst leichten Enttäuschung, die ich ja auch in der Barbenheimer-Folge kundgetan habe, bei einer zweiten Sichtung Oppenheimer bei mir so dermaßen nach oben gewandert in der Gunst, dass wie ich es selten erlebt habe. Und ich kann jetzt sagen, ich kann auch gerne auf die Kritik von Wolfgang M. Schmidt verweisen, weil ich finde seine Analyse zu dem Film finde ich echt passend und eine spannende Interpretation, warum Nolan denn seinen Film so wirr in einer dreistündigen Montage erzählt oder zunächst mal anscheinend wirr. Aber auch den jetzt nochmal im IMAX zu sehen mit richtig gutem Ton, der Film lässt mich nicht los. Ich muss immer wieder an ihn zurückdenken und ich begeistere mich mehr und mehr und mehr und freue mich auch wirklich schon auf eine dritte Sichtung. Ich sehe auch mehr mittlerweile in dem, was Nolan da gemacht hat. Ich frage immer noch ein bisschen, Mensch, warum legst du den Fokus so sehr auf, sage ich mal, den Konflikt mit dem, ist er nun ein Sowjetspion oder nicht gewesen, Oppenheimer, und nicht vielleicht doch noch ein bisschen mehr auf fast schon stellenweise wirklich Themen wie Hiroshima und den Horror, hätte ich gerne noch ein bisschen mehr im Fokus korrekt gehabt. Aber dennoch muss ich sagen, ergibt das alles für mich mehr und mehr Sinn, wie Nolan typisch bei mehreren Sichtungen, wie es auch bei Tenet war, warum das bei einem Biopic auch der Fall ist, hätte ich nicht gedacht, aber es ist auf jeden Fall sehr befriedigend gewesen, diesen Film nochmal zu sehen und ich bin mittlerweile echt begeistert, so dass es mein Platz 1 ist.
Da kann ich noch verweisen an die Arte Mediathek, da gibt es eine Doku namens The Bomb, wenn man da ein bisschen näheres Hintergrundmaterial sichten möchte. Ich glaube, bei mir ist es Statement genug, dass der Film in meinen Top 10 nicht stattfindet. Ich bin irgendwie mittlerweile enttäuscht, seit Dunkirk finde ich, dass es bei Nolan so ein bisschen abnimmt und war ein bisschen überfordert von diesen unnötig vielen Zeitebenen. Ja, keine Ahnung, für mich hat sich das angefühlt wie so eine wie so ein random Fernsehwagen in der sechsten Stunde vor den Sommerferien bei Physik, wo dann der Lehrer einem irgendwie was zeigen will, worauf man irgendwie gar keinen Bock hat. Keine Ahnung. Es tut mir auch wirklich leid. Ich war hyped nach den Trailern und ich finde, dass in den Trailern diese ganze Explosionssache viel epochaler rüberkommt, als das nachher im Endeffekt in dem Film ist. Und ich verstehe durchaus, dass Spoiler, aber den haben wir jetzt alle gesehen, dass mit dieser Stille, die dann direkt von der Bombe ausgeht, dass damit irgendwie was ausgesagt werden soll und auch mit dem Cut, dass es dann auf einmal laut wird. aber man hätte den Film einfach straight erzählen können, ohne diese ganzen Zeitebenen. Man hätte den durchaus kürzen können. Man hätte den von mir aus auf diesen Mittelteil hinauslaufen lassen können. Und von mir aus hätte man auch Zeitebenen nutzen können und hätte vielleicht weiter vorne diese ganzen Gerichtssachen erzählen können, die, die dann nachher auf den zweiten Teil folgen. Man hätte die Florence Pugh-Rolle so ein bisschen unfremdschämiger gestalten können. Ach, gerade das mit dieser Sexszene, die sich dann überträgt auf eins von diesen Büro-Meetings.
Und das fand ich mega.
Ja. Oh, nee. Mir hat das nicht gefallen. Und so sehr ich Nolan eigentlich wohl gesonnen bin, gegenüber sagt man das so, keine Ahnung. Ich war hyped und ich hatte richtig Bock drauf, aber ich war nicht drin. Und ich muss auch sagen, ich habe den auch halt wieder im Saarland in so einem Kack-Kino gesehen, wegen verletzter Fuß, blablabla. Und da sind drei Mädels vor mir in die Reihe gekommen. Da dachte ich wirklich, die haben sich verirrt und gucken den Barbie-Film an. Und die haben sich auch immer wieder während der Trailer noch Fressen geholt. Und ich dachte, die werden mich jetzt so rausreißen, weil die bestimmt direkt ihr Handy auspacken werden. Oder, aber ich glaube, die sind einfach direkt eingeschlafen. Also von denen kam kein Mucks mehr. Ach, generell, im ganzen Kinosaal war einfach komplettes Schweigen. Und
ist doch schön.
Ich weiß nicht, ich kann es mir eher so vorstellen, dass wenn man den jetzt in so einem vollen Zoopalast 70 mm sieht, dass da vielleicht bei manchen Szenen Reaktionen kommen, aber die waren alle total underwhelmed, glaube ich, oder gelangweilt, ich weiß es nicht. Also ich bin schwer enttäuscht, muss ich leider sagen, und tut mir auch weh, das sagen zu müssen. Ich Interstellar großartig finde und The Dark Knight und Memento damals in der Woche, als er rausgekommen ist, zweimal im Kino gesehen habe. Ja, Christopher Nolan. Vielleicht ein bisschen, weiß nicht, kleinere Brötchen backen beim nächsten Mal.
Nee.
Und vielleicht einfach mal nichts mit Zeit machen. Also das mit Zeit, das ist jetzt so ein bisschen auserzählt. Und dass er Filme so inszenieren will, dass man die rewatchen muss, ey, mach doch mal einfach einen straighten, mach mal eine Komödie. Mach mal eine Komödie und lass den Zeitfaktor weg. Oder mach mal einen Horrorfilm.
Ja, wie gesagt, ich wäre da mehr mit eingefallen nach der ersten Sichtung. Ich muss, also ich finde es auch unnötig, dass es mal eine zweite Sichtung braucht, dass es sich so befriedigend anfühlt, wie sich es tatsächlich für mich angefühlt hat. Aber
also gut, das ist das Letzte, worauf ich Bock habe, nochmal mich 3 Stunden da hinzusetzen und das auseinander zu dröseln, was da passiert. Ey. Und so sehr ich auch die ganzen Beteiligten lieb, die da mitmachen, ob das jetzt der Safti ist, Matthias Schweighöfer Spaß. Ja, keine Ahnung, ey.
Aber wenn man halt, ich glaube, ich hatte das Glück, ich habe den halt einmal in 70 mm gesehen, was schon echt geil war, aber dann halt auch nochmal auf IMAX. Das ist echt, so glaube ich, die zwei ultimativen Formen, diesen Film dann in Anführungszeichen zu genießen. Ein paar mehr Schläge in die Magengrube hätten gut getan, finde ich, für den Impact im Endeffekt. Aber ich finde das alles schon ordentlich. Und vor allem auch Leute, glaube ich, wenn einem Dunkirk gut gefallen hat, dann kann man hiermit, glaube ich, auch gut was anfangen. Ich mag die Ernsthaftigkeit einfach und wie es halt mal ohne Exposition auskommt und wirklich mal, und auch die Regentropfen, Alter. Die Regentropfen, die den Zerstörungsradius darstellen, das sind so unfassbar geil gewählte Bilder. Und heute von heute immer die Kamera, Musik, also das hat bei mir alles auch schon beim ersten Mal gestimmt. Aber ich habe halt wieder zu wenig kapiert und jetzt war das alles deutlich greifbarer für mich, weswegen ich dann als Nolan-Fan auch wieder abgeholt wurde. Aber er verprellt auch wieder Nolan-Fan. Der Film spaltet wie die Bombe, die Atome.
Und wenn man nach dem Film Star Trek gucken will, dann denkt man sich Dunkirk.
Ja. Oh Gott, der hat ein bisschen gebraucht. Wenn der Film vorbei ist, ist dann Dunkirk.
Lass mir einen Satz, nur weil ich halt auch so negativ geklungen habe in der Barbenheimer-Folge. Mir hätte auch beim zweiten Mal sichten besser gefallen. Er wäre in meinen Top 10 dabei, aber jetzt nicht unbedingt Top 1.
Ey, ich bin über 30. Wenn ich den nochmal sichte, dann bin ich nach dem Film in Rente, ey.
Naja.
Okay, Leute. Das
so, Nico,
war's von euch, ne?
Trommelwirbel, dein Platz 1.
Was ist es?
Mein Platz 1 ist
Arme
von
Barbie.
A24 aus dem Jahr 2016 von Mike Mills, 20th Century Women.
denn ich wollte mich mit Greta Gerwig schon mal ein bisschen in Barbie-Stimmung bringen. Aber neben ihr habe ich einfach alles geliebt an diesem Film über eine mehr Patchwork-Gemeinschaft als Familie. Und auch der Film hat so eine Art Patchwork-Struktur und funktioniert wie so eine bunte Collage. Es gibt keine verwirrenden, sondern virtuos ins Geschehen eingewobenen Zeitsprünge. Jede Figur ist auf ihre Weise liebenswürdig und hat eine angemessene Screentime und auch das richtige Maß an Backgeschichte und dann irgendwann eben auch Zukunftsgeschichte aus der Gegenwart heraus, die wir da sehen, weil da werden manchmal halt schon so ein paar Szenen gezeigt, worauf sich deren Leben dann, worauf die hinauslaufen. Dadurch kann man die Figuren ein bisschen besser nachvollziehen und besser mit denen mitgehen. Vor allem diese frühzeitige Gewissheit, worauf hier alles hinausläuft, macht den Film einfach besonders. Und teilweise gibt es auch Originalaufnahmen aus TV- und Fotoarchiven, die für so eine zeitliche und örtliche adäquate popkulturelle Einbettung sorgen, inklusive erlesener Punk- und Post-Punk-Klassiker, Black Flag, Talking Heads und sowas. Ja, dann gibt es noch eine unverkrampfte kleine Prise Feminismus mit Witz, die auch mal in Frage gestellt wird. Dann gibt es eine wunderschöne Farbgestaltung. Die Dialoge sind klug, lustig, charmant, nie zu intellektuell. Ja, und die mitschwingende Melancholie, die ist nie so wirklich eine niederschmetternde, sondern immer auch hoffnungsvoll und doch zu Tränen rührend. Der Ambient-Score, der könnte manchmal vielleicht ein bisschen weniger aufdringlich und manipulativ sein. Trotzdem hat Regisseur Mike Mills hier für mich ein ästhetisches Meisterwerk geschaffen mit ganz viel Herz, das ich bestimmt noch sehr viele Male mir anschauen werde. Und mit der unverhohlenen Art von Abby Greta Gerwig und der naiven Julie von Elle Fanning, zwei Charakteren im Mittelpunkt, in die man sich einfach verlieben muss. 20th Century Women von Mike Mills.
Ist auf ja. Mubi, ne?
Ist auf Mubi, ja. Auf und ich Mubi, will ihn unbedingt genau. gucken. Jahrhundertfrauen. So findet man ihn
wahrscheinlich. Jahrhundertfrauen.
Ich hab cool. da richtig Bock drauf.
Ja, guck ich auch demnächst.
Sehr schön. Dann war's das von uns. Wir beenden die zweite Staffel Schauplatz hiermit.
Oh yeah.
Und machen vielleicht eine Sommerpause von 3 Wochen oder sowas. Falls mir nicht morgen irgendwie die Idee kommt, eine Folge zu machen, die dann übermorgen wieder rauskommt. Mal schauen.
Ja, mal gucken, ob ich 10 Filme zusammenkriege für, ja doch, wahrscheinlich schon. Für
im August. Das kriegen
wir hin. Also, ja, doch schon.
Für die Mac 2?
Oh yeah.
Ja.
da, ja. Da haben wir ja doch halbwegs, 90 Minuten haben wir nicht gebraucht. Also wenn nicht,
machen wir jeder 5 Filme oder so. Kriegen wir auch hin. Gut, hat mich gefreut, Leute. Liebe zuhörende Menschen, falls ihr jetzt überhaupt noch zuhört, abonnieren, folgen, Bewertung dalassen, Feedback abgeben, schauplatzblog.com besuchen. Das war's.
Das war's.
Schönen Abend, schöne Reise, schöne Fahrt, gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss. Tschüss.